Studio B von und mit Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und Herrn Falschgold. Heute, hey ho, it's Christmas time, Buchgeschenke für den Gabentisch. Ho, ho, ho. Frohe Weihnacht. Alle freuen sich. Hier ist nicht Herr Falschgold, sondern sein Stimmendubel. Dem Studio B-Kollektiv war die Stimme von Herrn Falschgold nicht so nur genug, weswegen man sich einen Stimmendubel eingekauft hat. Oder, um bei der Wahrheit zu bleiben, Herr Falschgold ist krank. Er hat einen sogenannten Männerschnupfen, eine Krankheit, die es tatsächlich in der Tschechischen Republik vor allem gibt, oder sagen wir, im Tschechischen gibt. Das ist ein Schnupfen, der sich dadurch auszeichnet, dass Frauen damit total locker arbeiten gehen würden, Party machen würden und überhaupt gar nicht mit der Wimper zucken. Männer müssen aber darbend und mit furchtbarem Blick das Kissen bis zur Nase gezogen da liegen und allen davon erzählen. Das war das letzte Mal, dass ich heute davon erzählt habe. Ich werde versuchen, die Räuspertaste zu finden, wenn ich husten muss. Ansonsten kann ich nur um Verzeihung bitten und wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Sinn und Zweck dieser ganzen Aufnahme hier. Und zwar, es ist Weihnachten. Wir haben alle miteinander, zumindest wenn man ein kulturvoller und mitdenkender Mensch ist, ein relativ schlimmes Jahr hinter uns. Und wie es dann weitergeht im nächsten, das werden wir mal gucken. Ich sage nur Donald Trump und David Bowie und wer sonst noch gestorben ist. Und da ist
Sharon Jones.
Siehst du, uns fallen heute wahrscheinlich noch 20 andere ein. Also ist jetzt Weihnachten und es ist die Zeit, wo man sich zurücklehnen kann und sich was Gutes tun kann. Und Gutes tun heißt bei uns was Gutes lesen. Wer fängt denn an mit einem Buch, welches die trüben Gedanken eventuell vertreiben könnte?
Alle verzweifeln gerade.
Alle gucken schnell ihre Liste durch und stellen fest, dass sie nur höchst deprimierendes Zeug da haben. Ich habe lustige Sachen für eben diesen Fall. Kann ich mal so sagen. Aber soll ich anfangen? Nein.
Mir ist es egal.
Anne Findeisen fängt an, bitteschön.
Ah, okay. Gut, ich fange an mit Paul Auster. Und zwar aus dem Grund, dass ich, dass dieses Jahr irgendwie zu meinem Paul Auster-Jahr geworden ist. Dazu möchte ich kurz, das möchte ich kurz erklären. Und zwar bin ich durch diverse verschiedene Umstände zu Paul Auster gekommen. Das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, war eine Empfehlung von einer Freundin. Das hatte ich auch dieses Jahr rezensiert. Das war das Buch der Illusion. Das war so, da war ich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt.
Wir erinnern uns.
Danach hatte ich Leviathan geschenkt bekommen von Irmgard. Genau. Also auch wieder irgendwie zufällig dazu gekommen. Und danach habe ich, als ich just zur letzten Sendung lief, um die aufzunehmen, im Hauseingang von Paul Auster das erste Buch aus seiner New York Trilogie gefunden.
Ich damals dir empfohlen hatte als das Einstiegswerk, glaube ich.
Genau, Stadt aus Glas.
Ja.
Und das fand ich so toll, dass ich mir die komplette Trilogie bestellt habe, die ich jetzt heute gern empfehlen möchte. Ich habe, muss ich dazu sagen, bisher nur die ersten beiden gelesen, das dritte fehlt mir noch. Aber ich fand es bisher sehr, sehr spannend und durchaus absolut empfehlenswert.
Also Paul Auster, die New York Trilogie, für welche Zielgruppe? Alle? Ne, die Omi vielleicht nicht.
Ich habe kurz überlegt, genau diese Frage, und würde sagen, eigentlich ja.
Selbst Omi
also gerade. Ja, und gerade Bücher für Männer ist ja meistens schwieriger oder man tut sich schwerer damit. Das ist ein Buch, kann man jedem unter den Gabentisch legen.
Du wirst jetzt nicht erzählen, dass es schwieriger ist, Männern Bücher zu schenken als Frauen. Das sehe ich ganz genau andersherum. Woran wird das wohl liegen?
Deine Ignoranz.
Genau. Wie dem auch sei, ich würde es auf jeden Fall, glaube ich, vor allem empfehlen, wenn man noch gar nichts von ihm gelesen hat.
Ja,
so zum Einstieg auf jeden
Fall. Das ist total spannend und lustig und brain-mäßig macht das ein bisschen was.
Ja,
ja, fand ich auch immer sehr toll. Irgendwas Lumpini?
Ich fange gleich direkt mit was Deprimierenden an.
Ja, wie es gehört.
Und zwar möchte ich gern Arkadi und Boris Strugatsky, deren gesammelte Werke empfehlen. Das sind die wichtigsten Vertreter der sowjetischen Fantastik. Die haben, ich glaube, in den 50... Ja. Nein, ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, in welchen Jahrzehnten sie komplett gewirkt haben.
Auch schon ein bisschen eher.
Mir sind die erst vor kurzem empfohlen worden. Also an mir ist es komplett vorbeigegangen in Russland. In der damaligen Sowjetunion waren sie sehr berühmt. Sie haben zusammengeschrieben über sehr unterschiedliche Themen. Das wandelt sich auch im Laufe der Jahrzehnte. Und das Interessante ist, dass diese Geschichten sowohl eben als fantastische Märchen gelesen werden können, in denen irgendwas passiert. Die können aber auch immer als Kommentar zur politischen Situation im Land oder zur Befindlichkeit der Menschen gedeutet werden. Ich habe nachgeschaut, also es ist irgendwie, die sind in 30 Sprachen übersetzt worden, die haben 50 Millionen Bücher verkauft. Also mir ist meine Ignoranz an der Stelle tatsächlich so ein bisschen peinlich. Vorteil ist, von denen gibt es super viele Bücher in unterschiedlichen Gesamtwerksausgaben, wo einzelne Geschichten zusammengefasst worden sind.
Ich freue mich sehr, denn das ist schon das zweite Buch oder die zweiten Bücher, die ich aus vollem Herzen ebenfalls empfehlen kann. Hier kann ich sagen, ich habe die schon als Kind gelesen, weil die waren in jeder Abteilung utopische Bücher in jeder Bibliothek zu finden. Und die begreift man als Kind überhaupt nicht. Man liest ja, also ich habe als Kind utopische Bücher gelesen, weil irgendwie Raumschiffe drin vorkamen. Und die haben aber total abgefahrene Ideen gehabt und die sind sehr auch intellektuell, philosophisch einflussreich gewesen auf alle möglichen anderen Genres. Zum Beispiel Tarkovsky, der Filmemacher, hat Bücher von denen verfilmt oder zumindest als Inspiration genommen.
Also er hat eins von ihnen verfilmt, weil ich habe es mir extra hier rauskopiert. Ja. Und zwar Rotzeit Picknick ist das Buch, im Englischen heißt es so. Und Tarkovsky hat Stalker 1979 danach gemacht. Ich habe jetzt gerade die bewohnte Insel angefangen. Ist super.
Ja.
Also, und das sind Bücher, die man wahrscheinlich auch, keine Ahnung, fast.
Da kann man die einschenken. Ja, kann man Jugendlichen. Also, ich habe sie als Kind gelesen. Und wenn ich sie als Kind gelesen habe, da können es auch heutige Kinder lesen. Da sollte man die nicht zu sehr verhätscheln. Es ist durchaus harter Tobak, schwerer Stoff. Aber utopische Literatur ist dafür da, dass man lernt, dass man nicht alles verstehen muss, was man liest, dass es manchmal Sinn macht, eine Seite zu überlesen und es dann am nächsten Tag nochmal zu durchdenken. So habe ich das immer gesehen. Ich habe nicht alles verstanden als Kind. Keiner versteht alles als Kind. Als Erwachsener erst recht nicht. Eine schöne Brücke. Mein Buch ist ein aktueller Bestseller, würde ich fast sagen, oder es wird noch einer. Ich bin total begeistert von Nathan Hills The Nix auf Englisch und ist schon rausgekommen auf Deutsch Geister, weil dort wahrscheinlich ein Verleger das Buch auf den Tisch bekommen hat. Was haben wir jetzt? 2016? Ich würde sagen Mitte 2015, so ist ja immer der Vorlauf. Und wird festgestellt haben, dass er hier einen absoluten Glücksgriff an der Hand hat. Erstens ist es ist ein ganz junger Autor, 25 Jahre alt, aus New York und hat einen Stil und also die Story, die beschrieben wird und die Vielfalt in den Stories in dem Buch, also die Verschichtung, wie der Roman sich entwickelt, erinnert an große amerikanische Autoren, Philip Roth, sagen wir jetzt mal. Und gleichzeitig ist er halt sehr jung, das heißt, wie man in der im Filmmarketing sagt, man immer, man hat vier Quadranten und man muss, damit ein Film erfolgreich wird, immer zwei abdecken. Junge Frauen, junge Männer, alte Frauen, alte Männer. Deswegen gibt es so Romcoms, die sprechen ältere Damen an und junge Männer oder so. Und dann, wenn man zwei hat, ist es immer toll. Und der tut alle vier Quadranten abdecken. Es ist eine Geschichte, es kommen ein paar World of Warcraft-Spieler vor, es kommen aber auch 68er bewegte Damen vor, Ladies vor, die natürlich die Mutter von einem der etwas jüngeren Herren ist. Und ich kann es nicht richtig wiedergeben. Es ist ein Buch, das mir gerade jetzt zur Zeit mit Trump und so sehr geholfen hat, insofern als dass es zeigt, dass es 1968 dasselbe auch schon mal gab. Es wird immer hin und her geschnitten in einer Geschichte zwischen Mutter und Sohn, die Mutter 68er, der Sohn ist jetzt Literaturprofessor an einem College und die Zeit so, als George W. Bush, als gegen den protestiert wurde und als 1968 protestiert wurde auf der demokratischen Convention in Chicago und hinterher hat Nixon dann gewonnen. So, und das erinnert ja heute an Trump. Und das ist nur ein kleines Detail aus dem Buch. Ich nehme es eventuell mal als richtige Rezension in die Sendung rein. Alle gucken mich an. Ich bin etwas verklebt im Kopf und hab meine Begeisterung nicht strukturell. Ich habe meine Begeisterung nicht strukturell äußern können. Ich kann nur sagen, kauft euch Nathan Hills Geister auf Deutsch und auf Englisch The Nix.
Für wen ist es geeignet? Alle?
Nee, alles Quatsch. Es ist schon gute Literatur. Das ist nichts, was man jemanden schenkt, der nichts damit anfangen kann. Es muss ein bisschen... Es ist anspruchsvoll. Es ist auf Englisch sehr gut zu lesen, aber es ist so schön vielschichtig. Es gibt so viele Querverbindungen und es ist nicht philosophisch im verkopften Sinne, sondern im... Der Grundtenor, vielleicht als letztes, ist, wie viel kleine Entscheidungen, kleine Erlebnisse, die heute völlig unwichtig erscheinen, in der Zukunft an große Wellen schlagen können. Und das ist ja so ein Gedanke, den man erstmal erfassen muss und den man dann nur wieder findet. Und so eine Sache geht einem durch den Kopf, wenn man das Ding liest. Das heißt, es ist ein bisschen was für einen klügeren Menschen als für einen, der sich für Literatur sonst nicht interessiert.
Okay. Ähnlich geht's mir. Nee. Mit dem nächsten Buch, was ich empfehlen möchte, das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Das schlägt auch die Brücke zur ersten Sendung, in der ich hier mitgewirkt habe, zu unserer Lyriksendung. Und zwar ist es von Rainer Maria Rilke und heißt Briefe an einen jungen Dichter. Also das Buch beinhaltet, wie es der Titel schon sagt, Briefe, die er an einen jungen Mann geschrieben hat, der, glaube ich, Soldat gewesen ist und aber gern Dichter werden wollte. Es ist ein relativ schmales Buch, was es aber in einer schönen Ausgabe im Hardcover ganz günstig vom Anaconda Verlag gibt. Kostet irgendwie 4 Euro, glaube ich. Absolut sinnvoll investiertes Geld. Genau, und Rilke, also es geht ganz viel um sein Verständnis von Kunst, Kunstwerk, aber auch natürlich, es geht viel ums Dichten, auch um Einsamkeit. Also um sehr viele verschiedene Themen und seine Sprache ist auch wirklich wunderschön. Also wenn man die Gedichte kennt jetzt zum Beispiel, die ja ganz fantastisch sind, diese Briefe stehen dem in nichts nach. Und ich habe da auch mal eine Stelle rausgesucht, die ich gern vorlesen würde, wenn es niemandem was ausmacht.
Also mir macht es ein bisschen was aus, aber ich lasse es mal zu.
Ich bitte darum.
Genau. Also es geht im Prinzip jetzt an dieser Stelle darum, dass dieser junge Mann, mit dem er da schreibt, dessen Briefe sind da übrigens nicht drin veröffentlicht, sondern genau, Franz Xaver Kappus heißt er.
Das war der Partner, der Briefpartner.
Genau. Und der ihn halt, und er fragt halt Rilke, wie er seine Gedichte findet. Ja, und ich lese jetzt einfach mal was vor.
Ja.
Sie fragen, ob ihre Verse gut sind. Sie fragen mich. Sie haben vorher andere gefragt. Sie senden sie an Zeitschriften. Sie vergleichen sie mit anderen Gedichten. Und sie beunruhigen sich, wenn gewisse Redaktionen ihre Versuche ablehnen. Nun, da sie mir gestattet haben, ihnen zu raten, bitte ich sie, das alles aufzugeben. Sie sehen nach außen und das vor allem dürften sie jetzt nicht tun. Niemand kann ihnen raten und helfen. Niemand. Es gibt nur ein einziges Mittel. Gehen Sie in sich. Erforschen Sie den Grund, der Sie schreiben heißt. Prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt. Gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde, zu schreiben. Dieses vor allem. Fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht. Muss ich schreiben? Graben Sie in sich nach einer tiefen Antwort. Und wenn Sie diese zustimmt, lauten sollte, wenn Sie mit einem starken und einfachen Ich muss dieser ernsten Frage begegnen dürfen, dann bauen Sie Ihr Leben nach dieser Notwendigkeit. Ihr Leben bis hinein in seine gleichgültigste und geringste Stunde muss ein Zeichen und Zeugnis werden diesem Drange.
Ja. Das ist ein Brief, den sollten alle E-Mail-Server von Verlagen als Autoreply auf verlangt eingesandte Manuskripte rausschicken.
Also das ist nur ein Teil dieses Info Briefes.
info@rowohl.de. Hallo, ich habe hier ein Manuskript und da geht als erstes dieser Brief raus. Wir hätten ein viel schöneres Leben.
Ja, wer also möchte? Jedenfalls bitte, wer lest dieses Buch?
Klingt
ich finde es total, es ist wirklich ganz fantastisch.
Ich möchte ein relativ neues Buch empfehlen, und zwar ist es das neueste Werk von Laura Lippmann und heißt Wild Lake, a Novel. Und ich habe...
Wer ist Laura Lippmann?
Das ist eine US-amerikanische Autorin, die in Baltimore lebt und lange für den Baltimore Sun geschrieben hat. Und ich kenne sie aufgrund ihrer Tess Monaghan-Serie. Das ist da geht es um eine junge Frau, die immer mehr oder weniger zufällig in Mordfälle hereingerät. Und es geht viel um Stadtpolitik. Das ist
eine Thriller-Autorin. Jetzt hab ich's
nicht. Eigentlich ist sie eine Thriller-Autorin. Und dieses Buch, was ich empfehle, Wild Lake, a Novel, ist aber nicht wirklich ein Thriller. Es ist ein Teil Kriminalgeschichte, Teil Erzählung über Columbia und die Stadtentwicklung. Und es wird als moderner Twist der To Kill a Mockingbird-Geschichte beschrieben. Da geht es ja auch um einen alleinerziehenden Vater, der einen Sohn und eine Tochter hat und der als er arbeitet als Rechtsanwalt. In dem Fall ist es so, dass die Geschichte aus Sicht der Tochter erzählt wird, die eben alleine mit ihrem Vater und ihrem Bruder aufwächst, und es geht zum einen um die Gegenwart, in der sie eine wichtige Stelle als Staatsanwältin bekommen hat und einen Mordfall aufklärt oder quasi vor Gericht bringt, und gleichzeitig um die Ereignisse von vor vielleicht 30 Jahren, die ihren Bruder betreffen, die sie am Rande betreffen, und daraus wird dann so ein Bild zusammengesetzt. Und ich hätte es fast verpasst, aber Stephen King, dem man ja prinzipiell alles glauben kann, hat es auf Twitter empfohlen, und daraufhin habe ich dieses Buch besorgt und war sehr begeistert. Gibt es bisher nur im Englischen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es übersetzt wird.
Ja, okay, ich habe versucht, nur Bücher rauszusuchen, die auf Deutsch auch erschienen sind oder zumindest bald erscheinen werden. Eine Ausnahme habe ich auch, und die handeln wir gleich mal ab, aber ich habe ein Ergänzungswerk, das es dann auf Deutsch schon lange gibt, hinten dran gehängt. Das heißt, wer das von mir als jetzt zunächst gleich empfohlene Werk nicht lesen möchte oder kann, der kriegt zumindest einen Eindruck mit dem Ergänzungswerk. Die sind sehr unwahrscheinlich, dass die überhaupt zusammengehören, aber denn das eine ist ein politisches Werk und das andere ist ein Thriller, aber es kommt hintenrum zusammen. Das Ganze beschäftigt sich nochmal mit Donald Trump und der Wahl, die alle etwas erschreckt hat. Es gibt genug Erklärungsbücher oder man kann Zeitungen lesen, bis man schwarz wird, und die will man ja jetzt nicht mehr lesen, jetzt wo es zu spät ist. Das ist aber ein Buch, was man lesen kann, auch unabhängig davon, denn es erklärt einem nicht nur, wie die amerikanische Unterschicht, um es mal ganz brutal zu sagen, denkt und handelt, sondern es erzählt auch gleichzeitig eine Familiengeschichte, und das Ganze aber jetzt nicht ausufernd über 600 Seiten, sondern das Ding hat nur 200, 300 Seiten. Ist geschrieben von einem Republikaner, was nicht abschrecken muss, von einem sehr jungen Republikaner, der aufgewachsen ist in, ich sag mal, dem Erzgebirge der USA, das sind die Appalachen, das ist dieser Zug, der so an der Ostküste hoch und runter geht, also von New Hampshire bis runter den Süden. Und Ausläufer davon gibt es sogar in Kentucky, da wo der Whisky herkommt. Und das ist deshalb das Erzgebirge, weil da Bergbau betrieben wird, weil das Berge sind mit Tälern, wo kaum einer rauskommt. Und wenn man da reingeboren ist, dann war es das halt. So, dort waren die Leute schon immer. Ich komme gleich darauf.
Ich komme auch aus dem Erzgebirge.
Ja, ich sehe schon, dass alle.
Ich komme auch aus dem Erzgebirge. Verdammt.
Und ich komme sogar aktuell gerade aus dem Erzgebirge.
Wir haben es nur bis in die Küche von Herrn Falschkreuz
geschafft. Vor zwei Stunden noch dort gewesen.
So.
Und ich habe es rausgeschafft.
In Dresden im Erzgebirge.
Die es nicht schaffen, bleiben dort und haben jetzt in überwältigender Mehrzahl Trump gewählt. Und das tut den Republikaner, der hier von seiner Jugendgeschichte erzählt oder überhaupt von seiner Familie erzählt, im Prinzip genauso ankotzen. Der Typ ist 28 Jahre alt, also blutjung. Und Blutjung für jemanden, der ein Buch über seine Familie schreibt, würde ich damit sagen. Und gibt wieder, wo das Problem ist. Und zwar nicht, wie man es im Allgemeinen liest, dass der unterprivilegierte, arme, jetzt hauptsächlich arbeitslose Typ in Ohio oder eben in den Appalachen da sitzt und auf die Globalisierung schimpft und deswegen wählt er Trump oder hier in Europa die AfD. Nee, also er hat eine andere Theorie. Er sagt, arm waren die in den Appalachen schon immer. Aber früher, und da beschreibt er seine Großmutter, meine Lieblingsperson in diesem Buch, hat man ein Problem als dieses akzeptiert und irgendwas damit gemacht. So, die Großmutter ist so eine irisch-schottisch-stämmische Frau, die dich nicht mit Hallo begrüßt, wenn du die Gartentür aufmachst, sondern mit der Pumpgun rauskommt. Und wenn ihren Kindern oder Enkeln was zustößt, dann droht sich nachher mit Mord. Und man denkt, dass sie auch schon einige auf Kerbholz hat. So, sie tut, seitdem sie im Prinzip Mutter ist, die Großmutter, alles dafür, dass die Familie irgendwie durchkommt. Und die haben dort alle Probleme, die man sich so vorstellen kann. Die haben Meth, also Crystal Meth, wie auch hier im Erzgebirge. Die sind arbeitslos, die sind Trinker, alles Mögliche. Und sie muss deshalb allen helfen, weil, und das ist die Theorie des Republikaners, man sich nicht mehr selbst hilft. Und deswegen gehen die Leute Trump auf den Leim, weil er ihnen verspricht, dass das Problem gelöst wird. Früher hat man sich einen Job gesucht oder irgendwas gemacht, um Geld zu verdienen. Jetzt lebt man von Stütze. Ist eine klassische republikanische Haltung. Kann stimmen, kann nicht stimmen. Er hat es geschafft. Er ist nach Yale gegangen und zur Law School und erzählt dann so diese Unterschiede, wie man als kleiner Erzgebirgler auf eine Elite-Schule kommt und wie ihn niemand versteht. Das alles ist super interessant. Das Ganze heißt, habe ich das schon gesagt, das Ganze heißt Hillbilly Elegy, also das Klagelied über die Hillbillies, und ist von J.D. Vance, ist nur auf Englisch erschienen und wird wahrscheinlich auch nicht auf Deutsch erscheinen, gibt es keinen großen Grund, Käuferschicht eher gering, aber wer das gelesen hat oder nicht lesen möchte, der kann einen Roman von Grisham lesen. Der ist auch relativ neu, spielt in derselben Gegend, auch in den Appalachen und heißt auf Deutsch Anklage, logischerweise irgendwas Schnittiges, und auf Englisch Grey Mountain. Und da geht es um eine Anwältin, die dort pro bono Arbeit leisten muss im Zuge der Finanzkrise. Ne? Kinder hat mehr Geld, Kinder kann sie mehr anstellen, geht sie dahin und hilft den Leuten, diesen Hillbillies, auf bestimmte Art und Weise. Und das ist ein richtig schöner Thriller. Und beides zusammen kann man lesen oder eben auch nur den Grisham, der Anklage auf Deutsch heißt, oder auf Englisch Grey Mountain.
Das nächste Buch, was ich empfehlen möchte, ist von Alan Lightman. Und bevor ich sage, wie es heißt, möchte ich kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar habe ich irgendwann mal ein Zitat von ihm gelesen und wusste aber nicht und konnte auch nicht recherchieren, aus welchem Buch das von ihm stammt. Also habe ich mir einfach mal zwei bestellt und die gelesen. Und in dem, was ich jetzt empfehlen möchte, habe ich das tatsächlich gefunden.
Du kaufst die Bücher und liest die durch, nur um ein Zitat zu finden?
Das ist ja, das Zitat hat mich so, das lese ich da noch gleich vor, aber das Zitat fand ich so schön, dass ich auch gerne den Kontext dazu wissen wollte, okay. Weil manchmal sind die ja aus dem Kontext gerissen und dann ergibt das nochmal einen ganz anderen Sinn. Ja. Genau, und das ist auch jetzt nicht so wahnsinnig dick, das kann man relativ schnell lesen. Auf jeden Fall heißt es im Original einfach nur Einsteins Dreams und im Deutschen hat es noch den Übertitel Und immer wieder die Zeit. Genau, und wie der Name es schon sagt, geht es eben um Einstein, der da träumt in diesem Buch und um die Zeit. Und das sind halt immer kurze Kapitel, in denen die Zeit immer andere Ausmaße annimmt. Zum Beispiel, ein Beispiel dafür wäre, dass die Menschen in den Bergen wohnen und gar nicht mehr in den Tälern, weil dort die Zeit wesentlich langsamer vergeht. Und so entspinnen sich dann halt in diesem ganzen Buch die unterschiedlichsten Geschichten im Zusammenhang mit dieser Zeit. Sehr interessant und kurzweilig. Und das Zitat, was ich vorlesen möchte, ist folgendes.
Was du gesucht hattest.
Genau. Also das Zitat ist nur der erste Satz. Insgesamt lese ich jetzt aber vier Sätze vor. Und zwar wie folgt. Die Tragödie dieser Welt ist, dass niemand glücklich ist, gleichgültig, ob er in einer Zeit des Leidens oder der Freude verhaftet ist. Die Tragödie dieser Welt ist, dass jeder allein ist. denn ein Leben in der Vergangenheit kann unmöglich an der Gegenwart teilhaben. Jeder, der in der Zeit stehen bleibt, bleibt allein stehen.
Ja. Das ist das Zitat. Das ist...
Heavy Stuff.
Ja. Das erinnert mich ein bisschen an die letzte Rezension. Wie hieß da der französisch klingende?
L'Autremont.
L'Autremont, der ja auch an der Welt eher verzweifelt war.
Ja, man erkennt schon ein gewisses Schema, auf welche Art Zitate und
Sachen. Und gerade zu Weihnachten kommt das total gut. Die Selbstmordrate ist um Weihnachten herum.
Das Buch ist aber an sich nicht irgendwie, also nicht wirklich traurig oder.
Ist eher, wird das wenigstens irgendwie konterkariert oder erklärt oder ist das tatsächlich das ganze Buch über so, dass die Leute eher traurig sind, dass die Zeit vergeht?
Nein, das ist überhaupt nicht. Also die Zeit wird ja in, also die Leute sind nicht traurig darüber, dass die Zeit vergeht. Es werden einfach nur Gedanken dazu angestellt, wie anders halt die Zeit
Die sind vergeht. Aber jetzt nie alle so negativ.
Nein, das Buch ist das jetzt nicht besonders negativ konnotiert. Nee, ist es nicht.
Okay. Wem wirst du es schenken?
Puh, gute Frage. Also ich glaube, einem Kind würde ich es nicht schenken. Schon
damit es eine glückliche Jugend hat.
Vielleicht, weiß ich nicht, von, keine Ahnung, 18 bis Open End oder so.
Aber es ist nicht für ein besonderes Interesse, sondern du sagst, es ist für jeden interessant.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es für jeden interessant sein kann. Und dass sich da jeder irgendwie seine eigenen Gedanken draus ziehen und selbst entspinnen kann.
Also ein inspirierendes Werk?
Ja, für mich schon.
Sehr schön.
Ich habe im leicht, ja, vielleicht passenden Zusammenhang eine Buchempfehlung. Ich habe nicht herausgefunden, ob es die in Deutsch gibt. Deshalb vermute ich eher nein, obwohl von dem Autoren Philipp Kehr, um den es geht, ich glaube auf jeden Fall ein paar Bücher in Deutsch erschienen sind. Und zwar ist es ein sogenannter Techno-Thriller. Und es geht damit los, dass, also es ist von 1992, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und die Annahme ist, dass innerhalb der Gehirnforschung eine Region im Gehirn entdeckt wurde, die man testen kann. Und die ist bei Männern meist doppelt so groß wie bei Frauen. Und es gibt bestimmte Anzeichen, die man testen kann. Und daraus glaubt die Wissenschaft und hat den Staat auch überzeugt, weil es entsprechende Gesetze in dieser fiktiven Gesellschaft gibt, dass wenn diese Region im Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise reagiert, dass diese Männer früher oder später zwangsläufig zu Mördern werden. Das andere, was in der Gesellschaft eine Rolle spielt, ist, also abgesehen davon, dass sie tatsächlich dann alle Männer zwingen, sich testen zu lassen und diejenigen, die davon betroffen sind, die untergehen Therapie, Treatment, sagt man in dem Buch. Das andere ist, in der Gesellschaft hat man die Todesstrafe abgeschafft, sondern versetzt die Leute in ein unbegrenztes Koma, wo die Frage wäre, ist das humaner? Es geht natürlich ganz viel um Massenüberwachung, weil diese Daten ja irgendwo her sein müssen. Und es gibt, aber die potenziellen Mörder sind nur unter Decknamen abgelegt in der Datei. Und es gibt aber einen in dieser Datei, der hat den Namen Wittgenstein bekommen. Der hat sich diese Datei bemächtigt und fängt an, die anderen Männer umzubringen.
Wie heißt das Buch mal ganz kurz?
Das Buch heißt A Philosophical Investigation.
Klingt total trocken. Klingt aber, als hätte man das Ding schon verfilmt. Gab es nicht mal diesen Film mit Denzel Washington?
Es gab mal einen Film mit Denzel Washington, ja.
Ich glaube, es gab sogar zwei. Nee, du darfst es nicht verwechseln. Also vielleicht ist er verfilmt worden. Was du aber glaube ich meinst, ist Philip K. Dick mit den Precox.
Nee, das ist hier mit, das ist ja hier mit, wie heißt der Kleine? Der
Tom Cruise heißt der.
Kleine Scientology.
Ja, genau der.
Ja, alles klar. Nee, der ist es nicht, okay.
Du kannst vielleicht kurz googeln.
Ja, habe ich gerade gemacht und okay. Ich sehe keinen Movie dafür. Zumindest Google findet keinen. Aber klingt ein total interessantes Buch. Ich würde gerne wissen, welchen Film ich meine, weil den könnte man sofort empfehlen. Das ist ein richtig schöner, klassischer Science-Fiction-Halb-Trash-Film, den ich vielleicht dann, wenn wir uns nochmal ein bisschen Glühwein holen, kurz hier rausgoogle und dann empfehle, weil den kennt doch jeder. Aber ich musste gerade dran denken. Und
also das Buch ist eher nicht trashig. Also
das klingt nach philosophischer Investigation, das klingt ja extrem anspruchsvoll. Ist es so?
Teils, teils. Also ich glaube, dass es dann Stellen innerhalb dieses, also du kannst es auf der einen Seite als Thriller lesen, oh mein Gott, was passiert jetzt, finden sie ihn, oder es finden relativ, also es finden manchmal längere philosophische Gespräche statt, als zum Beispiel geht die Ermittlerin dann zu einem Philosophieprofessor und führt Gespräche mit ihm, was er glaubt, was die Motive dieses Mannes mit dem Decknamen Wittgenstein sind und was seine Intentionen sind. Und aber ich fand es sehr unterhaltsam.
Ich finde, es klingt total spannend. Mich würde jetzt interessieren, ob so bei diesem Thema, ob das trotzdem was ist, was man relativ leicht weglesen kann, oder ob das schon was ist, wo man sich schon ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen sollte, wenn man sich hinsetzt.
Beides, beides. Also ich denke, man kann es, naja, ungefähr wie bei den Simpsons. Du kannst es als Kindertrickfilm gucken oder du kannst anfangen, die Mathematikbücher.
Und Philipp Kerr ist doch der diese Thriller-Reihe, die in Berlin dort 30er spielt, geschrieben hat.
Ich glaube, das ist er. Das müssten wir auch noch mal kurz recherchieren.
Machen wir dann gleich. Und damit war das, warst du fertig? Ich habe eine ganz kurze Empfehlung, da wo ich jetzt überhaupt nicht lange reden muss, schon damit wir das Speech-Ratio hier wieder ins Gleichgewicht bekommen. Wenn man abschalten will nach dem ganzen Trump-Jahr und dem ganzen Quatsch, dann empfehle ich immer wieder Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, habe ich schon 5-mal gelesen und habe jetzt schon wieder was Neues entdeckt. Sachen, die ich einfach... Douglas Adams hat so viele tolle Ideen und kulturelle Bezüge ineinander verschachtelt, dass man das Ding zum 5. Mal lesen kann, immer noch über dieselben Witze lacht. Und also wenn man drüber lachen kann, und am Ende ist man ein kleines Stück klüger und entspannter und sieht die Welt nicht mehr ganz so grau. Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, Teil 1 bis, es gibt 5 oder es gibt 4 und das 5. ist dann unvollendet. Also von 1 bis 4 kann man alles lesen, sind unterschiedlich gut, muss man ganz ehrlich sein. Das erste ist spitze, das zweite ist eher scheiße. Aber die sind auch alle kurz und man kann sie auch wieder weglegen. Man muss sie nicht in der Reihenfolge lesen. Es ist einfach ein Tweet. Wenn man etwas down ist, schlägt man Per Anhalter durch die Galaxis auf, erste Seite, und lacht sofort. Zumindest ich. Und völlig unauffällig haben jetzt auf einmal alle wieder Rotwein, Glühwein aufgewärmt, und ich weiß auf einmal, um welchen Film es ging. Nämlich ging es um Demolition Man, der aber nicht nach Vorlage von Philip Kerrs Philosophical Investigation gedreht wurde und auch nicht, wie man denken könnte, nach dem Roman The Demolition Man von Alfred Bester, was ich alles weiß, ne? Sondern orientiert sich eher an Huxleys The Brave New World. Und ein weiterer Fun Fact: nicht Denzel Washington spielt mit, sondern natürlich Wesley Snipes wird gejagt von Sylvester Stallone. Demolition Man kann man vor allen Dingen für 1 Euro wahrscheinlich bei Amazon als DVD kaufen und unter den Weihnachtsbaum legen, und alle freuen sich, denn es ist ein toller Film. Ich habe ihn immer sehr genossen.
Ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich denke, das werde ich nachholen.
Und auch Philipp Kerr hat geschrieben, die Berlin-Noir-Reihe, eine englischsprachige Thriller-Serie, auch auf Deutsch rausgekommen, die in Berlin der 30er Jahre spielt. Also zur Nazi-Zeit, aber ein Kriminalroman ist. War es richtig erzählt? Okay.
Ich
ein eher Spieler, ne?
Nee, das spielt schon während der Nazi-Zeit. Ja, es ist so halb ein Kriminalroman. Könnte man, glaube ich, auch empfehlen.
Ja, ne?
Da weiß ich nicht, wie die deutsche Übersetzung gelungen ist, aber...
Oh, ganz schön hinbekommen.
Das war ganz interessant. Ich habe in meiner Ignoranz noch ein Buch ausgesucht, was es bisher nur auf Englisch gibt. Ich gehe aber ein bisschen davon aus, dass da ein Thriller-Horrorfilm entstehen könnte, der die Leute verstört zurücklässt. Und zwar heißt das Buch We Could Be Beautiful von Swan Huntley. Das ist erst im Juni erschienen, und es geht um eine Lady, die im Prinzip in Manhattan alles hat. Also sie ist reich, sie hat da eine tolle Wohnung. Ihr ist es schon irgendwie klar, dass ihre Probleme jetzt nicht die größten auf der Welt sind, aber am Anfang ist sie wirklich damit beschäftigt, ihren tollen Lifestyle zu pflegen, und hat ihren Personal Trainer und ihre beste Freundin. Und das einzige Problem ist in ihrem Leben, dass sie keinen Mann hat. Es gab schon 2-mal einen Verlobten. Und am Anfang klingt das eben alles eher wie so eine
Gesellschaftsschmonzette,
ja,
oder? Ne?
Ja, ein bisschen Gesellschaftsschmonzette. Ich empfehle es aber auch deshalb, weil ich weiß, dass der Herr Falschgold es gelesen hat und sich dabei ganz gut amüsiert hat.
Köstlich amüsiert hat.
Ich kann sagen, dass es sehr unerwartete und sehr gruselige Wendungen nimmt und zum Schluss ist alles so schrecklich. Ich kann mir gut vorstellen, dass man daraus einen sehr beklemmten Horrorfilm machen kann.
Ach, Horror, nicht gleich. Das ist so ein, Horror. Ich meine, wir wollen nicht zu viel voran.
Dann traut mir einfach und ja. Der Herr Falschgold findet Sachen lustig, die andere tatsächlich aufgrund der Gewalt und komplizierten Familiengeschichten und Vergewaltigungen und Inzest relativ horomäßig
genau,
ist.
Genau, jetzt hast du mich komplett bloßgestellt. Ich lese nur so eine Bücher, die zwei und total durchgenuddelt sind schon die zwei Seiten, wo irgendwelche Horror passiert und dann lache ich. Das ist mein Ding. Ich habe das Buch auch gelesen und kann über manche Sachen mehr lachen als über andere und habe mich sehr köstlich amüsiert.
Und wenn man jetzt...
We Could Be Beautiful heißt das Ganze von Swan...
Huntley.
Also da das ja bisher nur auf Englisch erschienen ist und wir nicht wissen, ob man das noch auf Deutsch irgendwann
in
die Finger
bekommt,
so wäre jetzt noch meine Frage an Irmgard. Wenn man jetzt, keine Ahnung, also ist es eher geeignet, wenn man wirklich ein sehr gutes Englisch spricht oder kommt man da auch durch, wenn man...
Ich glaube, die Sprache ist tatsächlich eher einfach. Es ist nicht
weil
wirklich kompliziert
zu lesen. Ich finde, die Sprache ist selten das Kriterium, also Englisch ist ja Englisch, ne? Wenn man, es spielt in einem Kontext, den man kennt, okay. Ne? Beziehungen, New York, das sind keine Worte zu erwarten, die man noch nie gehört hat.
Okay.
Insofern ist es, glaube ich, lesbar. Bin ich schon wieder dran?
Immer noch.
Dann bleiben wir in New York, das passt gut. Und zwar gibt es ja bei jedem Weihnachtsgeschenksdingens immer die Neigung dazu, Kochbücher zu schenken. Und das kann ich nie richtig nachvollziehen, zumindest in Zeiten von chefkoch.de oder einfach nur Google, braucht eigentlich niemand mehr ein Kochbuch. Oder als einziges Argument wird immer hingehalten, dass man das schön verpacken kann, da macht man es auf und dann sind so schöne Bilder drin, was für mich noch das total idiotischste Argument ist. Weil
aber wenn man jetzt schlechten Internetempfang hat, ist das ja auch total super. Dann holt man das Buch aus dem Regal und schlägt es auf.
Ja, das ist wohl wahr.
Und ich möchte auch noch eine Lanze für die Kochbücher brechen und habe jetzt gelernt, was Herr Falschgold nicht braucht, sind sinnlose Kochbücher. Ich habe ihm mal eins rausgesucht, da ging es darum, dass die ganzen Gerichte und Essen und Essensgruppen nach Farben geordnet waren und dann wurde das so kaleidoskopartig miteinander verwoben. Ich fand das eine sehr interessante Idee.
Also, wie eine Einleitung, die zu einer Aussage führen sollte, einem um die Ohren gehauen wurde, haben sie soeben in der Studio B Weihnachtssendung gefahren. Ich mache mir jetzt gleich noch ein Bier auf. Ich wollte nämlich kein Kochbuch empfehlen, weil es nur wenige Kochbücher gibt, die man wirklich braucht. Es gibt ein paar interessante, das Ding mit den Aromen, die man gegenüberstellt, also zum Beispiel Nuss und Möhre, ne? Verschiedene Farben, so. Gibt so ein schönes, so wie die Goethe Farbenlehre, ist ein bisschen aufgebaut, daran erinnert es. Aber davon mal abgesehen, dieses ganz normale Kochbuch, wie koche ich Italienisch in 10 Minuten, Bullshit, gucke ich bei chefkoch.de. Ansonsten kann man Kochbücher schenken, wo man inspiriert wird, wo man Ideen bekommt. Und das sind in letzter Zeit zumindest bei mir selten richtige Kochbücher, sondern Bücher, die irgendwie in der kulinarischen Welt spielen. Und dieses Buch, was ich jetzt empfehle, spielt in der kulinarischen Welt von New York. Und zwar in einem eher gehobenen Restaurant am Union Square. Und dort fängt eine junge Dame, Anfang 20, aus dem Mittleren Westen an, bewirbt sich da als Kellnerin. Oder als noch unteren Kellner fängt es da an, Busboy, so abräumen, Geschirr abräumen und sowas. Und die gerät in diese Küchenwelt rein, diese Köche, die alle bis um 4 oder bis um 12 Uhr arbeiten und dann Drogen nehmen und Bier trinken in Absturzkneipen. Es gibt ja Barkeeper hier am Tisch, die das kennen. Und also das mit dem Abstürzen, weil man muss ja irgendwie runterkommen, ne? aus dem Job. Versteht ja jeder. So, und diese faszinierende Welt ist durchsetzt, weil die ja nun lernt als Kellnerin und sich dort hocharbeitet und dann irgendwann mal auch den Gästen ja was empfehlen können muss, ne? Was gibt es noch zu essen, muss die auch immer schön mitessen. Und das heißt, sie kriegt da, da kommen so in diesem Roman kommen so kleine Gerichte vor, wo man sagt, ach, das könnte man noch probieren. Oder zum Beispiel ein ganz wunderbarer Sherry, der dort als das Größte des Größten gelobt wird und total selten zu bekommen und super teuer. Und dann gucke ich hier ins Internet und den gibt es für 8 Euro, kostet Le Gitan und schmeckt ganz fantastisch. So als kleine Inspiration kann ich empfehlen Sweet Bitter von Stephanie Danler und das Ding heißt auf Deutsch überraschenderweise Sweet Bitter. Nicht verändert worden im Titel, was super ist und ist deswegen wahrscheinlich auch ganz hervorragend übersetzt. Mein Kochbuch.
Was man auch sehr gut unter den Weihnachtsbaum legen kann, neben Büchern und DVDs, die wir bisher jetzt schon hatten, sind zum Beispiel CDs. Hört vielleicht kaum noch einer. Eher in Form von
MP3-Downloads.
MP3 oder was es da nicht alles gibt. Da möchte ich auf jeden Fall gern einen Künstler empfehlen, der nicht zuletzt auch ein sehr guter Freund von mir ist. Und zwar das Album, das Solo, erste Solo-Album von Martin Seidel, das heißt Coming Home. Ich finde es ganz großartig, nicht zuletzt, weil ich auch auf einem kleinen Part mitspielen durfte.
Welches Instrument?
Akkordeon.
Verrückt. Großartig.
Ich bin aber nicht die Einzige, es gibt noch ganz viele andere Leute aus Dresden, auch Musiker, die der ein oder andere sicherlich kennt, die da mitgewirkt haben. Und das ist dem Martin, glaube ich, eine Herzensangelegenheit gewesen, endlich nach diversen Metal, Folk und was weiß ich was für Bands sein Soloalbum
veröffentlichen. Wir verlinken das, weil wir das bei Soundcloud nicht immer so direkt mit einbinden können. Da kommen die dann ganz schnell und sagen Copyright und dann kann der Martin sagen, nee, ist aber erlaubt und das kommt dann trotzdem nicht raus. Deswegen, wir verlinken es. Beschreib ganz kurz.
Es gibt auf jeden Fall auch eine Homepage, die ungefähr so geht, martinseidelmusic.com.
Wir gucken da einfach mal in die Shownotes zum Studio B. Okay. Auf studiob.farischgold.net.
So wird es gemacht.
So würde ich das vorschlagen zu machen. Darf ich kurz unterbrechen, weil ich habe auch eine CD, aber natürlich ein Hörbuch, weil wir in einer Literatursendung sind. Habe ich gerade noch die Räuspertaste gefunden. Und zwar, ich habe es erst angefangen zu lesen oder zu hören, logischerweise, ist ein Hörbuch. Und aber von sehr vielen Leuten, die es schon gehört haben, gehört, dass es ganz fantastisch ist hinten raus. Und ich kann sagen, das erste Kapitel ist toll. Es ist von Heinz Strunk, der Goldene Handschuh. Heinz Strunk hat jetzt schon viele Bücher und auch Hörbücher geschrieben, die alle sehr lustig sind. Das Ding ist ein bisschen ernster. Und wie man gehört hat, hat er sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Lektorat machen, mit ihm machen lassen, damit, weil es war ihm, das ist sein Werk, sein Lebenswerk sozusagen bis jetzt. So wird es in der Literaturkritik beschrieben. Und ich muss sagen, ja, das Ding lohnt sich zu hören. Es ist wohl deprimierend hinten raus. Aber zu Anfang finde ich es gut. Ich lache immer jeden Scheiß, der auch schlimm ist. Ne? Es fängt an wie eine als würde jemand vorlesen aus der Hamburger Morgenpost 1973 oder so. Und das bringt bei mir so viele Bücher, so viele Bilder hoch, so diese 70er Jahre, die vor meiner Zeit sind, aber die ich so in der Zone so ganz leicht noch mit erschnuppert habe. Dieser Smog und diese Asozialität und so, das spricht mich sehr an und lässt mich erstmal lächeln, auch wenn andere sagen, das ist alles ganz furchtbar, weil es geht natürlich um Morde. Ne? Also 70er Jahre in Hamburg im Kneipenmilieu und dann um Morde und es ist der Goldene Handschuh von Heinz Strunk, empfehle ich zu Weihnachten. Jetzt mal vielleicht nicht für den Jugendlichen, sondern für den, der die 70er Jahre vielleicht auch so wie ich noch erschnuppert hat.
Wo wir doch gerade auf Zeitreise sind, möchte ich gern eine ganz großartige Lyrikerin empfehlen, die heutzutage leider kaum noch einer kennt, aus verschiedenen Gründen. Und zwar heißt sie Mascha Kaleko, über die ich übrigens auch meine Abschlussarbeit geschrieben habe, die auch an die Zeit der neuen Sachlichkeit oder die der neuen Sachlichkeit zugeschrieben wird. Und oft mit Erich Kästner verglichen wird, also wer schon mal ein Gedicht von Erich Kästner gelesen hat und dann ein Gedicht von ihr liest, wird da durchaus gewisse Parallelen feststellen können. Sie hat wirklich ganz großartige Bücher geschrieben. Ich würde einfach mal eins empfehlen, was ich gerade vor mir liegen habe, das heißt Verse für Zeitgenossen. Das erste, was von ihr erschienen ist, heißt, glaube ich, das lyrische Stenogrammheft. Und weil ich ja gut im Zitieren bin oder es zumindest gern tue,
ja,
würde ich an dieser Stelle einfach mal ein Gedicht von ihr vorlesen, das ihr mal einen kleinen Eindruck bekommt.
Darf ich ganz kurz fragen, welchen Jahrgang ist die Dame ungefähr?
Anfang 1904 oder 7 oder so, also, ist sie, glaube ich, geboren worden. Irgendwie so. Ich bin schlecht mit Jahreszahlen, aber da sie zur neuen Sachlichkeit zählt, kann man davon ausgehen, dass sie ungefähr in den 20er Jahren
aktiv war.
Aktiv war, genau. Oder vor allem in dieser Zeit in Deutschland bekannt war. Und zwar heißt das Gedicht Alle sieben Jahre. In den weißen Büchern habe ich gelesen, alle sieben Jahre wandelt sich dein Wesen. Alle sieben Jahre merket Mann und Weib, wandelt sich die Seele, wandelt sich der Leib. Wandelt sich dein Hassen, wandelt sich dein Lieben. Und ich zählte heimlich dreimal, viermal, sieben. Ach, die Geister kamen und mein Ohr vernimmt, alle sieben Jahre, siehe da, es stimmt. Sorgenvoll betracht ich alle Liebespaare, ob sie es wohl wissen, alle sieben Jahre. Selbst in deinen Armen fragt mein Schatten stumm, wann sind wohl Geliebter unsere sieben um?
Ja. Sehr schön. Wenn man jetzt rechnen könnte, sie hat es als geschrieben, wurde, war sie entweder 21 oder 28 Jahre und dann müsste man zurückrechnen und dann wüsste man ihr Geburtsdatum ungefähr. Hä? Kopfrechnen?
Oder man schaut einfach im Internet nach.
Hätte man nicht geglaubt. Ja, aber was denn, wenn man kein Internet hat?
Ja.
Dann guckst du.
Ja.
So. Ganz kurz. Irmbert Lumpini war lange nicht dran.
Okay, ich kann noch eine Trilogie empfehlen und ich glaube, der Herr Falschgold hat eins der Bücher schon mal ausführlicher besprochen. Okay. Und zwar geht es um die Trilogie von Jane Gardam, The Man in the Wooden Head, Last Friends und los ging's mit Old Filth. Ich habe gesehen, dass es im letzten Jahr sind sowohl der zweite als auch der dritte Teil ins Deutsche übersetzt wurden.
Was hervorragend ist.
Ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, wie die deutsche Übersetzung ist, würde jetzt aber eher vermuten, dass das gut gelungen sein könnte. Erschienen ist es im Hansa Verlag. Und The Man in the Wooden Head hat den nicht so schönen Titel Eine treue Frau. Last Friends wurde eher am Original übersetzt mit Letzte Freunde. Und zwar geht es darum, dass die Geschichte von Old Filth, Filth ist die Abkürzung für
Failed in London, F-I-L, Failed in London, Go to Hong Kong. Das bespricht oder betrifft britische Anwälte oder britische gehoben, also Upperclasser, die in die Kolonien in den Fernen Osten gegangen sind, im Ende letzten Jahrhunderts, Anfang diesen Jahrhunderts, bis die Kolonien keine Kolonien mehr waren. Also Hongkong 1992 zurückgegeben. Das ist so ein bisschen die Klasse, in der diese Bücher spielen. Ne? Nur um Filz zu erklären. Also Filz ist nicht schmutzig. Also der Typ ist kein schmutziger Typ, sondern ein Upperclass Stuff, Stiff Upper Lip Typ.
Das Interessante am zweiten und dritten Teil ist, dass Jane Gardam die genau diese Lebensspanne, die in Old Filth beschrieben wird, zum einen aus der Sicht von seiner Frau beschreibt und da bestimmte
welche
Ereignisse.
Ist das musst du vielleicht noch sagen, weil das sonst kommt man nicht ganz drauf. Der Old Filth, die Lebensspanne von Old Filth ist eine sehr lange, aber eben eine bestimmte Zeit.
Das ist im letzten Jahrhundert gewesen und zwar geht es los, als das British Empire noch besteht und geht so lange, bis das British Empire total zerfallen ist. Der zweite Teil, der wird aus Sicht seiner Frau Betty geschildert und da aber eben nicht so, die macht es nicht so stark an den Jahreszahlen fest und an den Abläufen, sondern nimmt sich da bestimmte Ereignisse heraus, die in den anderen Büchern auch Kernpunkte sind und beleuchtet die und es ist aber mehr als nur eine simple Beschreibung der Ereignisse dann eben aus einer anderen Sicht, sondern es wird immer mehr enthüllt. Also Ereignisse, die im dritten Buch stattfinden, was dann eben Letzte Freunde heißt, da geht es zum einen um die Nemesis von Old Filth, was gleichzeitig aber eben auch kurz der Geliebte seiner Frau war und eines anderen Freundes. Und da wird dann aber wieder eine komplett andere Geschichte erzählt. Das geht dann wirklich nach England zurück und man lernt sehr viel, was es für Verhältnisse in England in bestimmten Gegenden gab und wie die sich da teilweise herausgearbeitet haben. Es geht ja in diesen Büchern auch viel um die Klasse, zu der man gehört, die Regeln, die man einhalten muss, was man tut, was man nicht tut und über allem eben immer dieses, wie die Zeit vergeht und wie sich alles wandelt und wie die Leute dadurch teilweise ihren Halt verlieren. Das Ganze ist ganz großartig geschrieben. Das Englisch ist allerdings nicht so ganz simpel und ich habe mich gefreut, dass es eben jetzt in Deutsch vorliegt und ich würde es als gutes Geschenk für ältere Leute, die gern lesen, also die sich auf eine gewisse Art und Weise und Dauer mit Literatur auseinandergesetzt haben. Es ist nichts, was ich jetzt so ganz einfach wegliest, also es ist kein Füller, aber es ist spannend und es ist ganz fantastisch geschrieben.
Und ich würde die Zielgruppe noch erweitern, nämlich das Ganze ist immer geschrieben, also es gibt haufenweise Rückblenden, aber die Grundzeit, in der es geschrieben ist, oder die Leute sind sehr alt. Die Zeit, das spielt in der Heuzeit und heute sind die sehr alt und gucken auf ihr Leben zurück, die letzten 80 Jahre. Und das ist ja eigentlich was völlig Uninteressantes, wenn ich mir als mit 40er Geschichten von, also alltägliche Geschichten von 90-Jährigen oder 80-Jährigen erzählen lasse, da sage ich ja, ja, interessant, fahren nach London zum Friseur. Aber es ist irgendwie faszinierend und irgendwie für jemanden, der der Midlife-Crisis zuneigt, irgendwie sehr beruhigend, weil die mit 90 oder 80 immer noch ein zwar anstrengendes, aber irgendwie, finde ich, fast angenehmes Leben haben. Kompliziert, aber irgendwie angenehm. Es nimmt einem die Angst vom Altern, in einem Satz gesagt. Nein?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher.
Okay.
Nein, ich glaube, es geht auch viel um, also im ersten Teil weniger, aber im zweiten und dritten geht es auch viel um Enttäuschungen, um verpasste Chancen. Und was ich aber finde, ja, was es sehr interessant macht, ist, dass einem beim Lesen nebenbei sehr bewusst wird, wie sehr sich Verhältnisse gewandelt haben, wie Verhältnisse komplett anders waren, Annahmen, wie Sachen zu sein haben, Erwartungen, die erfüllt werden mussten.
Dass man noch rauchen konnte auf dem Flugzeug nach Hongkong.
Und ich glaube, das mit dem im Flugzeug rauchen ist da das geringste der ganzen Probleme, die angesprochen werden. Ich glaube, das ist eben interessant, gerade in Zeiten, wo man das Gefühl hat, es ändert sich sehr viel, dann kann man sehen, dass sich innerhalb der Lebenszeit diese Leute, diese spezifischen Gruppe, um die es geht, wahnsinnig viel geändert hat und es wesentlich größere Brüche darstellt als alles, womit man teilweise heutzutage zu kämpfen hat, wo die Leute eben jammern, dass es eben nicht wie früher vor 10 oder 20 Jahren war.
Und die gucken auf 90 Jahre zurück und was die an Veränderungen erlebt haben, das ist frappierend. Ich bin fast schon fertig mit meiner Liste und habe aber, weil es regelrecht dazu passt, nämlich englische Geschichte, die 90 Jahre lang, also die letzten 90 Jahre betrachten, weil sie halt 90 sind, die Haupthelden. Ich gucke auf zurzeit sehr gerne auf, naja, grob 1500 Jahre englische Geschichte zurück. Das ist jetzt ein reines Spezialbuch, das kauft eigentlich keiner. Ich habe das rumliegen und gucke da alle Wochen mal rein. Es ist von Robert Toms, nicht übersetzt worden, wird es auch wahrscheinlich nie, heißt The English and Their History. Und ich bin da irgendwie immer fasziniert, weil es ist ja eine der wenigen neuen Gesellschaftsordnungen oder Gesellschaften, die wirklich sehr lange zurückgucken können, die nicht zwischendurch irgendwie mal komplett ausgelöscht wurden. Das heißt, die haben eine sehr gut dokumentierte Quellenlage, zurück bis mindestens ins 10., 11. Jahrhundert. Also die ganze Abfolge der Queens und Kings kann man völlig korrekt dokumentiert nachvollziehen. Und deswegen lese ich gerne englische Geschichte, auch wegen des Kneipenquizzes jeden Montag im Zille, um vielleicht doch mal sich endlich zu merken, wann die Schlacht von Hastings war, nämlich 1066. Und dieses Buch heißt aber nicht The English History, sondern The English and Their History. Und das ist ein Buch, was man vielleicht sogar mal einem deutschen Historiker als Inspiration geben kann. Vielleicht gibt es es doch schon, ich lese da nicht allzu viel. Und zwar betrachtet es die Engländer und nicht das englische Königshaus, sondern die Engländer und ihre Geschichte, wie sie selbst die Geschichte gesehen haben und vor allen Dingen, wie sie innerhalb der Zeiten sich selbst gesehen haben. Also zum Beispiel 1066 sind ja die Franzosen eingefallen, die Normannen, später die Franzosen, also die später die Franzosen waren. Und dort wurde dann über 200 Jahre lang nur Französisch geredet in England. So, also alle Chroniken sind Französisch geschrieben. Und das hat natürlich was angefangen mit den Leuten. Die sind dann, naja, nicht gleich zu Franzosen geworden, aber es ist ein interessanter Aspekt, sich Geschichte nie als Abfolge von Ereignissen anzuschauen, sondern immer zu gucken, und damals, als das geschehen war, 100 Jahre später, haben die Leute so gedacht, was man natürlich nur deduzieren kann, aber ich finde, ein sehr schöner Ansatz für ein Geschichtsbuch. Das Ganze heißt The English and their History von Robert Thoms.
Ja, ich habe auch noch ein Buch dabei, was ich dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und wahrscheinlich ist der Autor vielen schon bekannt oder alle haben schon was von ihm gelesen. Ich glaube, er ist schon ziemlich gehypt worden. Es war jetzt mein erstes Buch, was ich von ihm gelesen habe, und zwar von Haruki Murakami. Und der Titel ist Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki. Da geht es um einen jungen Mann, der aus seiner Heimatstadt wegzieht. In diese Heimatstadt, wo er zur Schule gegangen ist, ist er in einer Clique gewesen, um das jetzt mal ganz kurz zu umreißen, mit noch 4 anderen Leuten, und von denen ist er irgendwann verstoßen worden, ohne dass er jemals erfahren hat, wie es dazu kam. Und es hat ihn sehr
traumatisiert
mitgenommen, wie dem auch sei. Und dann so im Laufe seines Lebens lernt er eine Frau kennen, der dann irgendwann, glaube ich, als Erste überhaupt davon erzählt und die ihn dann dazu drängt, doch diese Leute wieder zu kontaktieren, um da einfach mal Licht ins Dunkel zu bringen, sozusagen. Und es ist auf jeden Fall, liest sich das super einfach weg, kann man sagen. Und es entspinnen sich so in der Geschichte noch viele andere Geschichten. Also es ist auch super spannend geschrieben. Also es gibt immer wieder irgendeine kleine Wendung, mit der man nicht gerechnet hat. Viele Fragen bleiben auch offen. Und
ist das aus dem Japanischen?
Genau.
Und wie ist das übersetzt? Da habe ich immer das Problem.
Auf Deutsch. So. Okay. Nee, da ich kein Japanisch spreche, kann ich das nicht
beurteilen. Ich habe immer das Gefühl, dass man da...
Ich habe beim Lesen nicht den Eindruck, dass mir da irgendwas verloren gegangen ist.
Ja.
Also natürlich kann es gut sein, dass da irgendwie Motive auftreten, die wir jetzt in unserer deutschen Kultur nicht kennen und die mir deswegen...
Na gut, die werden ja erklärt, aber jetzt so beim Sprach... Das Hebräische hat viel weniger Worte als das Deutsche, und wenn ich was Hebräisch übersetzt bekomme, habe ich immer das Gefühl, muss ja was reingestopft werden, damit das für uns Deutsche verständlich ist. So habe ich immer Angst, wenn die Übersetzungsschwelle zu weit weg ist, dass es sich fast gar nicht mehr lohnt, das zu lesen, aber das ist eigentlich Quatsch, ne?
Ja, also ich finde...
Du fandest es toll?
Ich fand es toll, ja. Kann ich absolut empfehlen. Haruki Murakami. Und er hat auch noch ganz viele andere Bücher rausgebracht, aber das ist, wie gesagt, das erste von ihm und was ich gelesen habe. Und
wird mir seit 20 Jahren empfohlen, der Mann. Ich habe es noch nicht geschafft.
Ich habe einmal eins angefangen und weiß nicht mehr, welches es war, und bin nicht zurechtgekommen. Er ist aber sehr erfolgreich, also viele Leute...
Also muss er ja gut sein. Na, das stimmt ja nicht. Ach, so viele Bücher. Dass das niemand sieht, wenn wir
Bücher hin und her reichen. Deswegen empfehle ich es jetzt trotzdem, obwohl es wahrscheinlich...
Die schaut gerade in die Literaturliste. Kann ich mal kurz schauen?
Ja. Ich weiß nicht, welches.
Gefährliche Gedichte. Ja, ich weiß auch nicht mehr, welches ich gelesen habe. Oder welches ich empfohlen habe, bekommen habe. Auf alle Fälle hat er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Bücher übersetzt bekommen ins Deutsche. Dann muss er was dran sein.
Zu Recht, wie ich finde.
Dann werden wir diesmal der Empfehlung folgen und das Buch lesen.
Sind wir durch?
Bitte gern.
Ich habe noch eine Empfehlung.
Du hast noch eine? Oh, doch.
Genau, und zwar haben wir jetzt sehr viele ernsthafte Bücher, glaube ich, empfohlen. Also was explizit lustig ist, ja, war nicht dabei.
Außer Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis.
Ich möchte gerne noch ein interessantes Buch empfehlen, und zwar heißt es Eternauta von einem Argentinier. Wir hatten dazu im Sommer eine Ausstellung gesehen, und zwar ist es eine Graphic Novel, die im Prinzip davon handelt, dass über einer großen Stadt Buenos Aires ein Schnee fällt und alle Leute, die damit in Berührung kommen, sterben. Einige überleben, basteln sich Anzüge aus Taucheranzügen und gehen da raus und versuchen, Leute zu finden und versuchen da irgendwie einen Sinn drin zu finden und damit irgendwie umzugehen. Und die Buchausgabe davon, also der Autor mit dem deutschen Nachnamen German, weil seine Vorfahren deutsch waren, hat er in den 50er Jahren eben diese Grafiknovel gezeichnet, die damals sehr erfolgreich war. Und als es in Argentinien dann eben mit der Wiederkehr von Perón zur Militärdiktatur kam, sind ja viele Leute eben in den Widerstand gegangen und in den bewaffneten Widerstand. Und er hat es mit seinen 4 Töchtern getan. Die 4 Töchter sind alle umgebracht worden. Und er vermutlich auch. Bei ihm weiß man es nicht genau, weil er nie gefunden wurde oder das nicht belegt werden konnte, dass er ermordet worden ist. Und überlebt haben eben nur seine Frau und die Mutter der 4 Töchter und 2 Söhne von den Töchtern. Und die Kravik Novel ist in einem sehr schön aufgemachten Band erschienen. Sehr groß, sehr schwer, kostet auch eben gleich 40 Euro, ist aber ein tolles Geschenk für Leute, die sich zum einen für Comics interessieren, zum anderen an Geschichte interessiert sind. Der Kravik Novel vorausgestellt sind noch ein paar Recherchen und eine große Zeitreportage, die damals dazu geführt hat, dass eben Gelder zusammengesammelt werden konnten, dass diese Ausgabe eben überhaupt so wieder gemacht werden konnte. Und ich habe es jetzt zusammen mit Freundinnen, einer anderen Freundin geschenkt und das wird, glaube ich, eins von den Büchern, über die sich alle sehr freuen, die schön gemachte Bücher und Graphic Novels lieben.
Weil du gerade den Faktor Kosten ansprichst, wollte ich noch kurz einwerfen, dass die Bücher, die ich jetzt empfohlen habe, glaube ich, alle echt für sehr schmales Geld erhältlich sind, was es absolut wert ist, auszugeben.
Als Taschenbücher sozusagen. Ja, genau. Gucke ich mal meine Liste durch. Der The Nix, Nathan Hill, der empfohlene, ist gerade nur als Paperback, nur als Hardcover zu bekommen. Ist alles erst dieses Jahr rausgekommen, erst vor 2-3 Wochen teilweise. Und ansonsten habe ich hier auch sehr günstige Sachen. Ist wirklich fast alles als Paperback zu bekommen. Wir stellen natürlich alle Bücher samt Link zu einem Online-Händler, weil es am schnellsten geht, auf studiob.falschgold.net. Dazu einen Link zum YouTube-Channel von Martin Seidel oder seiner Homepage, dass man mal reinhören kann und dann kaufen. Und ansonsten können wir nur frohe Weihnachten wünschen. Das war Irmgard Lumpini. Na, nicht nicken, machen.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Hanne Findeisen.
Frohes Fest.
Und das ist das Stimmduckel von Herrn Falschgold. Frohes Fest.